In den 2010er Jahren war es ganz normal, dass junge Leute einfach nur, weil sie jung waren, Social Media gemacht haben für Unternehmen. Und bei mir war das ganz ähnlich. In meinem Nebenjob in einer Werft habe ich neben Boote zu schleifen auch irgendwann die digitale Kommunikation verantwortet, wo ich natürlich in keinster Weise dafür ausgebildet war. Einfach weil ich jung war und weil ich mich darin bewegt habe. Und heute ist es natürlich ganz anders. Heute gibt es eine Ausdifferenzierung in dieser ganzen digitalen Kommunikation. Es gibt Professionalisierung, es gibt Studiengänge und so weiter. Das war damals aber nicht der Fall. Und ich habe mich gefragt, wie sieht denn das jetzt eigentlich in der neuen digitalen Revolution aus mit KI? Was für Skills braucht man denn eigentlich als Angestellter, um so eine KI-Transformation in einem Unternehmen anzustoßen und vielleicht sogar zu verantworten? Und deshalb freue ich mich heute, Christoph Eiven zu begrüßen. Christoph ist Prompt Engineer bei Rossmann. Und was er da genau macht und was man eigentlich für Skills für diesen Job braucht, das wird uns jetzt erzählen. Hallo Christoph.
Hi.
Beziehungsweise Ivan. Du wirst Ivan genannt.
Ja, mehrere Versionen davon, manchmal auch aus Spaß. Ey, Ivan. Heute habe ich mir überlegt, eigentlich müsste es bald AG Ivan heißen. Aber ja, Ivan ist mein Rufname.
AG Ivan ist sehr schön. Ich belasse es bei Ivan, wenn es okay ist. Und letztes Mal, als wir miteinander gesprochen haben, warst du Prompt Engineer. Bist du gar nicht mehr. Du hast schon wieder einen neuen Titel, ne?
Das haben wir mal so drüber gesprochen. Also der Titel ist immer noch nach wie vor Prompt Engineer, weil das immer noch die wichtigste Aufgabe ist. Ich denke so oft mal drüber nach, ob es nicht Sinn machen würde, Context Engineer zu heißen. Aber in meinem Titel steckt auch noch viel wichtiger. Und da, glaube ich, reden wir am meisten heute drüber auch noch so parallel, ist AI Support. Denn Prompt Engineer und AI Support gehen bei uns Hand in Hand, auch wenn ich mich überall nur als Prompt Engineer vorstelle.
Du sagst bei uns, damit meinst du Rossmann. Du
Richtig.
Arbeitest bei Rossmann. Bitte lass uns erstmal irgendwie die brennende Frage klären, die wahrscheinlich allen Hörerinnen und Hörern jetzt auch durch den Kopf geht. Warum zur Hölle braucht Rossmann AI? Oder wo hat Rossmann AI?
Sehr gute Frage. Das alles hat angefangen mit einer sehr inspirierenden Präsentation, als ich noch gar nicht angefangen habe, dort bei dem unser Abteilungsleiter im IT-Betrieb einmal vor der Geschäftsführung gezeigt hat, wie man eine Präsentation komplett mit KI machen kann, also visuell und auch inhaltlich. Raul Rossmann hat das gesehen und war völlig geflasht und meinte so, was brauchen wir, um allen Leuten dieses ChatGPT zu ermöglichen? Und das hat schon von Anfang an gezeigt, so die Türen sind bei uns aufgegangen, von ganz oben bis zu uns ins IT-Team. Und es gab so eine Sogwirkung. Wer hat Lust auf KI? Also es wurde niemals jemand irgendwie hingesetzt und gesagt, du musst jetzt KI machen, sondern alles nur Leute, die sehr, sehr enthusiastisch sind und haben ein KI-Team aufgebaut, weil man sofort gemerkt hat, das ist so transformativ, KI in einem Unternehmen einzuführen auf so einer Größe, ist auch noch eine ganz andere Aufgabe. Und schnell wurden die richtigen Entscheidungen getroffen. Es wurde eine große Wette gesetzt, nämlich wir brauchen solche Leute, die nennen sich Prompt Engineers, weil wir werden ganz viele KI-Systeme bauen und wir brauchen ganz viele Leute, die diese Prompt schreiben können, weil wenn man die nicht gut schreibt, dann brauchen wir auch keine KI. Und gleichzeitig wusste man aber auch schon damals, und mit damals meine ich vor 2 Jahren in der KI-Rechnung sozusagen, damals wusste man, das Prompt Engineering wird auch nicht lang existieren. Das wird, wenn man einfach nur die logischen Ketten nach vorne geht, weiß man, Prompt Engineers werden sich bald selber redundant machen und dementsprechend bin ich auch AI Support geworden, weil das eigentlich eine Change-Aufgabe ist, die viel, viel größer und anspruchsvoller ist, das ganze Unternehmen zu schulen.
Lass uns mal beim Prompt Engineer bleiben. Also Prompt Engineers sind die, die im Grunde zusammenbauen, was man der KI sagt oder einer KI sagt, damit sie am Ende so einen Output liefern, der die Erwartung erfüllt. Ist das ungefähr so gut zusammengefasst?
Das ist ganz gut zusammengefasst, weil alle, die schon mal ChatGPT genutzt haben, wissen, dass sie entweder ins Handy reinsprechen müssen oder rein tippen müssen. Und je nachdem, was man reingibt, kommt auch was anderes raus. Wir kommen aus einer Zeit, wo wir gegoogelt haben und dann haben wir ein Wort reingegeben und haben gebetet, dass alles richtig rauskommt. Das ist jetzt nicht mehr so und das muss man den Leuten so ein bisschen raustrainieren. Aber die Kunst des Prompt Engineerings ist es, die richtigen Worte zu finden und die richtigen Wege zu schaffen, dass ein Chatbot, der mit KI läuft, die gewünschte Antwort rausgibt. Und unsere gewünschte Antwort ist meist immer die beste. Und das ist nicht immer ganz einfach.
Ja, das kann ich mir vorstellen, weil vermutlich auch nicht jeder sagen würde, dass das die beste Antwort ist. Aber da können wir gleich noch ein bisschen näher drauf zurückkommen. Prompt Engineers, ich glaube, den Begriff habe ich das erste Mal gehört, als es eine ganze Breite an Medienberichten gab darüber, dass das irgendwie der neue Job in den USA sei, dass der überall gesucht ist und dass die Leute, die als Prompt Engineer arbeiten, ganz, ganz viel Geld verdienen. Und deshalb natürlich die obligatorische Frage, bist du sehr reich?
Ich bin reich an Knowledge. Ja, ich weiß, die Frage, und ich habe damals Promigens genauso kennengelernt wie du. Ich wusste, das ist dieses Ding aus Silicon Valley, wo man in ferngesteuerten Autos zur Arbeit fährt und die ganze Zeit Tischtennis spielt und dann KI erfindet und eine Million verdient. Die Realität ist anders, weil ich habe auch nie wieder einen Prompt-Engineer-Job gesehen in Deutschland. Also wir sind ja oft auf Messen und wir vernetzen uns mit anderen KI-Teams. Ich glaube, ich habe noch nie mit einer Prompt-Engineerin gesprochen und wüsste auch nicht, wo ich die finden soll. Der Job kam auch wirklich wie ein Schicksalsschlag, weil meine Freundin den zufällig gefunden hat, weil sie sich bei Rossmann umgeschaut hat und auch sie wurde nicht geheadhunted von Tech-Headhuntern, sondern das war so ein Rossmann hat einfach gesagt, wenn wir das da reinpacken, die richtigen Leute werden das schon finden. Oh. Meine Freundin wusste, dass sie den ganzen Tag über KI redet, so wie du. Und dann hat sie mir gesagt, ich muss das mal anschauen. Und ja, dann war es lieber auf den ersten Blick.
Sehr cool. Was hast du vorgemacht? Was muss man, um mal bei dem Berufsbild zu bleiben, was muss man für ein Typ sein? Was muss man für Skills haben, um als Prompt-Ingenieur zu arbeiten? Oder was müssen auch Unternehmen vielleicht, sag ich mal, in ihre Ausschreibung schreiben, damit sie Leute wie dich finden? Damit sie Leute finden, die am Ende als Prompt-Ingenieurs arbeiten können oder die zumindest KI im Transformationsprozess vorantreiben können?
Mhm. Ich überlege gerade, was bei mir in meiner Jobbeschreibung drin stand. Im Jobangebot stand auf jeden Fall drin, Prompt Engineer muss Prompt Engineering beherrschen. Also sollte die Regeln kennen, die Tricks, wie man damit umgeht. Da war aber auch so ein bisschen was drin, dass man in Projekten mit KI arbeitet und auch viele Schulungen vor allem macht, weil ein Prompt Engineer wird es nicht tun, wenn ein ganzes Unternehmen mit KI-Problemen auf dich zukommt, sonst arbeitest du 24/7. Man muss den Leuten auch die Skills weitergeben können, damit sie das selber machen. Das heißt, eine gute Kommunikation ist super wichtig, aber auch ein gutes technisches Verständnis ist mindestens genauso wichtig. Denn es ist jetzt so bei uns ein Universum, wir sind das Team, das die IT und die Nicht-IT irgendwie verbindet, weil bei uns irgendwie alles zusammenkommt. Und wenn man da nicht gut kommunizieren kann, also das war vielleicht mal mein Background, vielleicht um damals kurz hinzukommen. Ich war 7 Jahre lang in Werbeagenturen. Ich habe klassische Marketing-Schule gemacht, Präsentationen gebaut. In PowerPoint war ich fast besser als in Photoshop, um Bilder zu bauen. Aber vor allem musste ich immer die richtigen Worte finden für die richtigen Zielgruppen und musste auch immer gucken, dass ich möglichst konkret und schnell und gezielt zum Punkt komme, weil jedes Wort Geld gekostet hat. Als Werbetexter, du kennst das vielleicht gut genug. Und als dann ChatGPT kam, ich meine, ich war auch schon davor sehr interessiert. Ich habe mir damals so 2-Minute-Paper-Videos auf YouTube angeschaut. Das war oder ist immer noch ein sehr, sehr cooler YouTube-Channel, der wissenschaftliche Paper im Bereich 3D-Generierung und vor allem KI und Sprachmodelle damals viel gezeigt hat. Mhm. Damals wurde ich super geflasht, als ich dieses eine Paper gesehen habe, dass man jetzt einfach per Prompt einen Avocado-Chair prompten konnte. Und dann kam das Bild von einem Avocado-Stuhl raus und so was noch nie in meinem Leben gesehen. Das war die Zeit, in der ich so gebrannt habe und dann kam ChatGPT raus. Und als ich realisiert habe, oh mein Gott, ich kann das ja auf Arbeit verwenden. Und ich habe schon Tricks rausgefunden, wie ich meine Social-Media-Copies, die ich den ganzen Tag geschrieben habe, damit schneller mache. Ist mir so ein Licht aufgegangen. Einerseits, ja, wer weiß, wie lange es meinen Job noch gibt, aber vor allem, ich muss weniger arbeiten. Ich hab den Luxus, dass ich nur noch 50% meiner Arbeit geben muss und die anderen 50% konnte ich nutzen, um meine Teammates zu schulen. Erstmal nur die ich mochte. Ich wollte nicht allen sagen, dass ich diesen Trick konnte, muss man auch zugeben. Okay. Aber ja, so eine Art interne KI-Schulung und KI-Crack war ich schon immer, deswegen war das eine zufällige, perfekte Basis für das Vorstellungsgespräch.
Also Prompt Engineers, höre ich raus, eine ganze Menge Kommunikation. Ja. Also vor allem diese Vermittlungsrolle zwischen Technologie und Nicht-Technologie. Jetzt ist ja, Rossmann sagt ja auch selbst über Unternehmensbrand selbst, wir sind halt keine Tech-Company. Und Rossmann ist jetzt ja auch nicht als Tech-Company bekannt. Was machen eure Entwickler? Und was genau macht, um auf die Frage
nochmal zu was machen die den ganzen Tag? Ja, die EntwicklerInnen bei uns, die sind auf jeden Fall gut beschäftigt und unser IT-Team wächst auch wie kein anderes Team. Mhm. Liegt nicht daran, dass wir jetzt alle Prompt-Engineers einstellen, die es in Deutschland gibt, sondern weil es auch einfach das Thema IT sich stark weiterentwickelt und es ist klar, bei uns ist der Fokus, das Geld wird verdient in den Verkaufsstellen und die meiste und auch wichtigste und anstrengende Arbeit, die ich auch selber erlebt habe, weil wir in unserer Probezeit immer freundlich in eine Filiale geschubst werden, um dort zu lernen, wie die Arbeit wirklich ist und zu wissen, wo das wirkliche Rossmann-Leben stattfindet. Sehr hilfreich, war ich schon zweimal und will ich unbedingt wieder machen. Mhm. Das sind schon trotzdem Kartons, die man aufmacht und einräumt und Kundenkontakt und reden. Das hat wenig mit Tech zu tun, aber umso mehr sieht man dann, wie Tech und Innovation diesen Leuten so viel Zeit abnehmen kann, so viel helfen kann, dass wir dann halt auch einen großen Hebel haben, wenn wir sagen, wir brauchen KI, weil wir können mit KI-Technologie den Leuten so viel Frust abnehmen.
Was sind konkrete Sachen, die du vielleicht auch bei deinem Praktikum in einem Rossmann gelernt hast, wo du gesagt hast, das können wir optimieren mit KI? Weil so, ich meine, ganz im Ernst, so Kartons aufreißen muss man am Ende noch mit der Hand machen. Du brauchst ja für gewisse Dinge einfach auch Menschen. So.
Genau.
Aber wo kann KI den Menschen helfen, die am Ende benötigt werden, um tatsächlich, wie du sagst, das am Laufen zu halten, was Rossmann ja ausmacht?
Ja, wenn du mal in so eine Verkaufsstelle, wie wir sie nennen, also die Filialen, reingehst, wirst du hoffentlich eine tolle Erfahrung haben und super entspannte Kundenberatung haben. Was hinter den Kulissen manchmal passieren kann, das sieht man halt nicht. Wir haben zum Beispiel so eine Verkaufsstellen-Hotline. Wenn bei uns mal, weiß ich nicht, ein Rohrbruch in der Filiale ist oder jemand Neues dabei ist und eine Soda-Stream-Flasche abbuchen will und das System möchte das nicht machen, dann muss man sich Hilfe holen. Und da sind ganz, ganz viele Mitarbeitende, die sind da schon 30 Jahre, die kann man fragen. Das ist kein Problem. Aber manchmal übersteigt das dann auch die Fähigkeiten der Leute vor Ort und dann gibt es eine Verkaufsstellen-Hotline. Die ruft man an, dann sind Leute bei uns in der Zentrale in Burgwedel, die haben einen Riesenhaufen an PDFs, die es auch eigentlich in jedem Büro hinten gibt, wo man nachschlagen kann. Aber seien wir mal ehrlich, wer liest sich die durch? Wer liest sich 500 PDFs über Arbeitsrecht durch und die genauen Reset-Protokolle für das Kassensystem? Macht keinen Spaß, macht doch keinen Sinn. Deswegen haben wir einen Chatbot gebaut. Wir nennen ihn den Verkaufsstellen Copilot. Der ist integriert auf den Geräten, die unsere Mitarbeiter haben. Dann funktionieren die ganz genau wie ChatGPT. Man hat unten eine Leiste, kann da was eintippen, was wir natürlich versucht haben zu optimieren, weil wir wissen, die haben keine Zeit. Die können auf den Mikrofon-Button klicken und sagen, was mache ich, wenn die Tür vorne nicht aufgeht, die Schiebetür ist kaputt, wen rufe ich an? Und dann geht unser Chatbot, der die ganzen PDFs kennt, liest sie sich durch, generiert eine Antwort, die gelesen werden kann und verstanden werden kann und man klickt direkt die Nummer. Also quasi auf Rossmann-Daten trainiert.
Okay, spannend. Und wie geht ihr mit Halluzinationen um oder damit, dass da möglicherweise auch mal, ich meine, du kennst es selbst, ne? Menschen nutzen KI nie, wie sie eigentlich sollen, ja, wenn dann vielleicht auch mal so personenbezogene Daten gefragt werden, ja, oder gibt es genau. So Fragen wie, wie kriege ich am schnellsten eine Gehaltserhöhung oder irgendwie solche Sachen.
Die Lieblingsfrage war, wie mache ich meinen Vorgesetzten glücklich? Ja. Hatten wir mal in unseren Tests und das war so ein schönes Beispiel, was wir auch gerne präsentiert haben, gesehen haben. Toll, die Leute haben verstanden, dass man diese Chatbots mit natürlicher Sprache bedienen muss und nicht gegoogelt haben mit unserem System.
Ja.
Aber ja, das Thema Halluzination, also was passieren kann, wenn man etwas eingibt, was die KI mit Druck versuchen möchte, richtig zu beantworten, aber dann Quatsch erzählt, können wir halt über unser REC-System, also das System, das möglich macht, dass wir irgendwo Dateien ablegen, die KI diese Dateien nach dem Kontext suchen kann und dann ablesen kann, beziehungsweise die Antwort formulieren kann.
Ganz kurz, REC steht für
Retrieval Augmented Generation. Ich wollte es gar nicht erst sagen, weil es sehr kompliziert und unsexy klingt, aber
ja.
Um es einfach zu machen, chatte mit deinen Daten.
Genau.
Das ist so, dass die runtergebrochenste Funktion.
Werden wir in diesem Podcast vermutlich auch noch einige Male hören.
Vielleicht wahrscheinlich
mal eine eigene Erklärung zu machen, aber das war das einmal haben. Ja, bitte, ja, weiter.
Richtig. Das funktioniert sehr gut und ermöglicht dann den Leuten, das zu nutzen. Und um die Halluzination einzudämmen, müssen wir halt hintenrum in dem System haben wir einen Schalter, wo wir sagen können, fühl dich frei, let it free, KI, antworte, wie du willst, oder halte dich wirklich nur an diesen einen Systemprompt, den wir geschrieben haben. Mhm. Muss man sich so vorstellen, der Systemprompt ist eine Anweisung, die das System bekommt, in denen es gesagt bekommt, du bist der Verkaufsstellen-Chatbot, du hast Dateien, du musst diese Dateien lesen und verstehen und darauf antworten. Etwa nur ganz klein runtergebrochen, das ist ein sehr, sehr langer und genau formulierter Prompt. Aber man muss so die richtige Feinjustierung finden. Und das sind dann auch das, was Prompt-Engineers machen, die dann sagen, macht der Bot jetzt Quatsch mit dieser Einstellung? Mhm. Müssen wir ihn ein bisschen restriktiver einstellen? Oder sagt er dann, oh, sorry, kann ich dir nicht sagen, weil es vielleicht eine Sache ihn gestört hat in deiner Anfrage und sagt, nee, ich muss mich an die Regeln halten, ich darf nur das sagen. Wir haben ein gutes Mittelmaß gefunden. Die Leute sind auch gut trainiert auf der anderen Seite, dass sie wissen, dass sie vielleicht nochmal versuchen, anders die Frage stellen, dann geht's.
Wo liegen denn die ganzen Dokumente ab? Ich meine,
in einem Schrank, wenn du das fragen willst.
Ich will eher wissen, wie das KI-System oder das RAG am Ende die Dokumente liest und wo diese Dokumente sind, weil ich kann mir vorstellen, dass natürlich auch Dokumente liegen, die jetzt nicht unbedingt öffentlich bekannt sind. Ich meine, das geht bei der Schiebetür los, ja, es mag banal klingen, aber das ist natürlich irgendwie ein Sicherheitsaspekt, wenn mal jemand einsteigen will oder so, ist vielleicht nicht schlechter, irgendwie auch die technischen Daten mal zu bekommen wenn es tatsächlich dann auch um Inhalte geht, Rückrufe, vielleicht Probleme, Unverträglichkeiten, irgendwie sowas, dass man da irgendwie sagt, okay, wo lagern wir eigentlich diese Dokumente? Die gehen ja erstmal niemanden was an, außer die Menschen, die tatsächlich dann damit arbeiten. Und wie stellen wir sicher, dass die nicht nach außen gelangen?
Ist ein gutes Thema. Ich weiß nicht, wie sehr wir in die technische Tiefe gehen wollen, aber um es vielleicht so zu beantworten, wir sind ein Microsoft-Unternehmen. Wir sind auf der Azure-Plattform. Das heißt, wir arbeiten DSGVO-konform, was super wichtig ist, um das Thema Sicherheit mal anzusprechen. Und wir haben auch Workflows und technische Strukturen gebaut, in denen es möglich ist, dass wir sehr einfach arbeiten können. Also so einfach wie, du hast eine PDF, du legst sie in einen SharePoint-Ordner und die KI weiß, was zu tun ist und guckt sie das einmal am Tag an und weiß, ah, da ist was Neues, das kann ich jetzt beantworten. Aber auch, dass wir neue Schnittstellen gebaut haben, wie zum Beispiel unser Verkaufsstellen-Chatbot kann nicht nur diese langweiligen Arbeitsrechtfragen beantworten, die einmal am Tag passieren, sondern das, was eigentlich jeden Tag ständig passiert, Kundenwünsche. Haben wir ein Shampoo, das vegan ist, was nach Zitrone riecht? Wenn ich Mitarbeitende bin und jeden Tag irgendwo oder jeden Monat 2000 neue Produkte sehe und einen baue, bringen mir meine 20 Jahre Erfahrung auch nichts. Ja. Kann man jetzt mit unserem Verkaufsstellen-Chatbot einfach abfragen.
Wie lange bist du jetzt beschäftigt bei Rossmann?
Ein Jahr KI? Und 6-7 Monate oder so.
Okay, und du hattest, genau, als wir da gesprochen hatten, hattest du gesagt, Prompt Engineer ist eigentlich gar nicht mehr so richtig deine
Also schon, ja. Also ist schon richtig, als ich angefangen habe, ich glaube, ich war auch der erste Prompt Engineer, der eingestellt wurde, als ich aber angefangen habe, gab es schon den zweiten Prompt Engineer, der krasse Vorleistung gearbeitet hat und schon richtig was aufgebaut hat. Und wir hatten dann schon so ein Format, wo wir regelmäßig die News der KI-Welt präsentiert hatten. Es gab schon Schulungskonzepte, richtig, richtig viel. Aber ja, das Prompt Engineering war tatsächlich am Anfang auch echt viel zum Prompten. So, wir haben die ganze Zeit nur Prompts geschrieben und unsere interne Prompt-Bibliothek aufgefüllt zum Beispiel. Aber AI-Support beschreibt etwas, was noch viel flexibler und viel umfänglicher ist, weil wir auch, ich sage immer gerne, wir sind die erste Hilfe bei KI. Wenn Leute sagen, oh, entweder ich habe keine Ahnung von KI oder wir müssen jetzt was mit KI machen, dann kommen die zu uns und werden von uns gut beraten und kriegen dann von uns einen Plan, ob sie A, geschult werden müssen oder ob wir B, externe Agenturen dafür brauchen oder ob wir es selber bauen. Also das ist dann so die Supportaufgabe.
Spannend, aber macht Sinn, ja, dass man erstmal irgendwie so ein bisschen die Prompt-Bibliothek aufbaut und guckt, was kann man machen und danach natürlich auch Rede und Antwort steht für andere.
Genau.
Wie groß ist euer Team, wenn du sagst, der zweite Prompt-Engineer kam dann recht schnell danach?
Unser Kernteam sind so ungefähr 15 Leute, zwei Prompt-Engineers, die wir jetzt sind und wechseln in alle Richtungen, auch in ganz komplett neue Rollen, die wir davor noch nicht hatten. Weil es vieles zu managen gibt und wir, wie ich ja schon gesagt, ein kleines Team sind. Wir sind jetzt nicht so ein kleines Team, bei dem alle Aufgaben liegen und wir machen alles. Wir sind auch angehalten, das Unternehmen anzuschubsen und den Leuten das so beizubringen, dass sie das selber hinbekommen.
Das heißt, ihr gebt auch interne Schulungen, dann Onboardings in Sachen.
Sehr, sehr viele. Auch fachbereichspezifische Schulungen. Wir passen es auf alle Zielgruppen an. Also ob man Führungskraft ist oder ob man in irgendeinem Fachbereich ist oder vielleicht auch in der Logistik arbeitet, hat man andere Ansprüche. Man möchte den Leuten zeigen, wie heißt es auf Deutsch, versatile KI ist und wie unglaublich viele Bereiche sie anschneidet, damit man nicht einfach immer nur sagt, wir haben die Schulung 1 und die machst du und dann verstehst du KI.
Ja.
Die haben wir auch, aber das ist nur die Basis und danach kann man darauf aufbauen. Dementsprechend ganz, ganz, ganz viele Bereiche. Es gibt keinen Bereich, wo wir nicht sind. Wir sitzen sogar manchmal einfach bei der Geschäftsleitung im Büro und bringen denen nochmal privat ein paar Dinge bei, weil die nochmal ganz andere Ansprüche haben, als sie im Fachbereich so sind.
Ist so ein Basiswissen über KI nicht eigentlich schon Einstellungsvoraussetzung? Worauf ich hinaus möchte, ist, was ich in der ersten digitalen Transformation, wie ich immer sage, beobachtet habe, was so Social Media angeht, ist, dass es durchaus so zwei unterschiedliche Strategien gab. Die einen, die gesagt haben, okay, wir wollen Expertise, also haben wir ein Expertenteam, das sich um diesen Fachbereich kümmert. Und die anderen haben gesagt, nee, in dem Moment, wo wir eigentlich ein Expertenteam haben, schieben das alle anderen von sich weg und sagen, da kann sich das Expertenteam drum kümmern, das heißt, ich muss es nicht lernen. Das heißt, im Grunde Dann hast du zwei Überlegungen, ne? Hast du die Expertise gebündelt oder willst du nicht eher sagen, jeder muss das können und zwar irgendwie auf einem gleichen Level? Und das entscheidet ja auch immer darüber, ob man sich dann ein Spezialteam holt oder nicht. Im Startup aus meiner anfänglichen Geschichte war es so, dass man natürlich ein Online-Marketing-Team hatte, was spezialisiert war. Ja, weil man irgendwie gesagt hat, da wollen wir uns drauf fokussieren, wir wollen das halt auch vorantreiben. Was würdest du Unternehmen raten, die gerade so in diesem Transformationsprozess stehen oder den beginnen wollen und die sich jetzt genau diese Überlegung machen? Stelle ich Experten ein, die möglicherweise teuer sind, die Overhead produzieren, auch auf die Gefahr hin, dass sich dann andere irgendwie nicht mehr so richtig drum kümmern? Oder sage ich, nee, ihr braucht alle irgendwie eine grundlegende Schulung, ich hole mir vielleicht externe Berater rein, die euch so ein bisschen das Basic-Wissen geben und dann entwickelt ihr alle drauf los?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil ich glaube, es macht einen Riesenunterschied, auch wie groß das Unternehmen ist. Wenn man jetzt so Rossmann-Größe anschaut, wir sind ein weltweites Unternehmen mit mehr als 50.000 Mitarbeitenden. Wir haben natürlich jetzt am Anfang gesagt, wir klammern den Vertrieb, also die Verkaufsstellen, die Filialen nicht aus. Ganz im Gegenteil, die kriegen so das erste Leuchtturmprojekt von uns, weil da der größte Hebel ist. Mhm. Denen zu helfen ist das Wichtigste und Priorität Nummer eins, aber wir wissen auch, deren Ansprüche sind limitiert, weil man in so einer Zentrale, wo alle am Laptop sitzen und Excel-Tabellen rumschieben und so, viel mehr Potenzial ist, um viele ganz große und auch kleine Projekte aufzumachen. Das heißt, wenn man in so einem großen Unternehmen ist, glaube ich, braucht es mehr als nur Expertise. Da braucht es dann auch einen Transformationsprozess, bei dem man alle KI-fit machen muss. Mhm. Auch, ich glaube auch einfach aus einem Selbstschutz, weil wenn wir es nicht so machen würden, würden alle zu uns rennen. Und wir haben, vor meiner Zeit gab es noch eine, wir haben das Fachbereichsrundreise genannt, um einfach mal zu gucken, wo haben wir KI-Baustellen, bevor wir überhaupt anfangen. Mhm. Und das war in kürzester Zeit mehr als 200 Use Cases. Und da musste man noch ein Konzept entwickeln, wie wir das beurteilen, bei welchen, wie gesagt, der Hebel am größten ist, wo der Aufwand gering ist und wo man einfach schnell was rausholen kann. Weil so low-hanging fruits macht auch Sinn, wenn man 200 Use Cases hat. Aber die große Krux ist eigentlich, dass man das ganze Unternehmen transformieren muss. Und vieles meiner Arbeit ist im Nachgang eigentlich Change Management. Mhm. Leuten klarzumachen, wieso sie es brauchen, Ängste abzubauen. Also ich habe auch das Gefühl, viele psychologische Skills, die verlangt werden. Ja. Und das funktioniert unglaublich gut momentan. Wir haben eine tolle Community schon aufgebaut, mit der man über Dinge sprechen kann, mit denen ich niemals gedacht hätte, dass ich mich da austauschen könnte mit Kollegen und Kolleginnen. Und den Leuten ein Gefühl zu geben, dass KI die Technologie ist, die ihnen hilft und nicht die sie auslöscht. Weil das wird zu oft kommuniziert noch. Und man kann sich nicht so gut an vergangene Projekte erinnern, weil damals hat niemand gesagt, als EDV, wie es damals noch so schön hieß, kam, dass das unsere Jobs auslöschen wird. Bestimmt gab es auch diese Stimmen, aber nicht so präsent, weil es gab keine Science-Fiction-Movies über Excel-Tabellen, die deinen Job weggenommen haben, dich dann umgebracht haben. Mit solchen Ängsten muss man dann auch irgendwie tagtäglich arbeiten.
Ja, es ist ganz interessant.
Das ist weniger Prompt-Engineering, als man glaubt manchmal. Deswegen sage ich, das ist so Support auf vielen, vielen Ebenen.
Das habe ich mir gedacht, deshalb mit Nachdruck diese Frage stellt. Weil es ist tatsächlich historisch gesehen eigentlich bei jeder technologischen Entwicklung, ne, dass man immer erstmal den Teufel an die Wand malt und oh Gott, wir werden alle sterben oder arbeitslos oder werden wahnsinnig. Ne? Das ist auch die Erfindung der Eisenbahn, Elektrifizierung, Dampfkessel beziehungsweise waren immer irgendwie die großen Sorgen, die es dann am Anfang gab und die sich im Nachhinein natürlich ja nicht unbedingt als haltlos, aber als weniger relevant herausgestellt haben. Wie relevant findest du denn die Frage überhaupt nach, wird KI unsere Jobs ersetzen?
Ich würde zuallererst sagen, ich wäre froh, wenn KI meinen Job als Prompt Engineer ersetzt. Einerseits, weil ich einfach viel zu tun habe. Und zweitens, weil ich glaube, das gibt so Aufgaben im Bereich, wir sollten ersetzt werden, weil sie einfach keinen Spaß machen und sehr repetitiv sind. Da setzen wir auch immer sehr, sehr gerne an. Andererseits wird es viele Bereiche in der Welt geben, mit denen experimentiert wird jetzt langsam, ob man die ersetzen kann, wo man vielleicht keine menschliche Kraft mehr braucht. Und wie du auch gesagt hast, historisch gesehen passiert das sehr oft. Wir bei uns bei Rossmann haben das gleich als erste große Alarmglocke auch gesehen, dass wir uns da positionieren müssen und auch einen Plan entwickeln müssen, nicht nur eine Strategie aufzuschreiben auf 5 Seiten und zu sagen, hey cool, wir haben eine Strategie, sondern der Betriebsrat ist bei uns dabei, der guckt immer ganz genau hin. Wir haben ein interdisziplinäres Team gemacht, wo nicht einfach nur ITler drin sitzen, sondern auch Leute aus Personalentwicklung, Organisationsentwicklung, Unternehmenskommunikation. Wir nehmen so viele Augen mit, wie wir nur können, damit wir kein Vier-Augen-Prinzip haben, sondern wirklich das ganze Unternehmen drauf schaut, um ganz genau zu wissen, wo könnte unsere Arbeit einen Impact haben, der vielleicht negativ ist. Und wenn man das hat und auch das kommunizieren kann, dann kann man so an so Dingen arbeiten wie, lass uns doch mal ein Konzept gründen, wie wir intern im Unternehmen die Leute finden, die KI-Enthusiasten sind. Die, die keine Lust drauf haben, die werden wir nicht so schnell finden, weil die zeigen sich da nicht so sehr. Aber wenn wir Mund-zu-Mund-Propaganda im Unternehmen schaffen, dann klappt das ganz gut. Und eines meiner Lieblingsformate, jeden Donnerstag bei uns sind die KI-News der Woche, mein Prompt-Engineer-Kollege und ich spielen uns da immer gegenseitig die Bälle zu und zeigen den Leuten, was so passiert in der Welt.
Das ist ein Newsletter-Format, oder?
Das ist ein Teams-Call mit Video und Präsentation. Wir gucken Videos, wir zeigen den Leuten, wir machen das wirklich wie eine kleine News-Show.
Da wäre ich gerne mal dabei.
Ja, wir wollen viele Leute dabei sein. Und unsere Community ist auch in einem Jahr auf 100 Leute gewachsen, auch wenn das nur irgendwie 5% oder 3% unserer Zentralmitarbeitenden ausmacht. Sind das Leute, die bei uns in den Kommentaren richtig abgehen und schreiben. Und so viel Engagement habe ich noch nie in einem Video-Meeting bei der Arbeit gesehen. Aber da bringen wir immer die News mit, die normalerweise vielleicht mal so gezeigt werden und sagen, könnt ihr mal dazu was sagen? Das klingt nicht so gut. Und ich bin immer Freund davon, dass wir über die Dinge, die einem Angst machen, mitnehmen und drüber sprechen, weil oft sind die aus dem Kontext gerissen oder kann man das so in den Kontext bringen, dass man ein gutes Gefühl dabei hat, versucht so Clickbait von Nicht-Clickbait zu unterscheiden. Und kriegen dann so Kommentare wie, ey, voll cool, dass man bei euch auch wirklich einen Safe Space hat, ein bisschen besorgniserregende Dinge zu besprechen. Wir gucken uns auch regelmäßig Videos an von Robotik aus China. Wer das jetzt nicht macht, der wird dann auch irgendwann mal geschockt sein, wenn er sieht, dass humanoide Roboter mit Hunden auf der Straße laufen, was jetzt gerade in China schon getestet wird. Mit diesem guten Gefühl rauszugehen, dass wir auch über die unangenehmen Sachen gesprochen haben, wir sprechen auch manchmal über mentale Gesundheit und KI, solche Dinge, die unsere Gesellschaften transformieren. Also nicht nur, was auf der Arbeit wichtig ist, sondern für uns als Menschen. Gehen die Leute so gestärkt raus, dass sie auch in ihrem Team das ausstrahlen und wir dann sowas wie auch Key-User gründen können. Das ist so ein Programm von uns, wo wir interne InfluencerInnen sozusagen schaffen.
Was für Leute nehmen da teil an diesen Sessions, die ihr
alle
habt?
Okay. Also alle Bereiche. Wir haben leider noch nicht die Leute aus dem Vertrieb, weil die können nicht mal eben, wenn Betrieb ist, einschalten. Das ist schade, aber wir haben auch Leute, die mit dem Vertrieb zu tun haben. Aber ja, am Anfang kamen natürlich die Leute aus Marketing. Das sind immer die Ersten, die da so richtig Lust drauf haben. Aber es gibt immer 2, 4, 5 Spezies aus allen Bereichen, die auch hätten bei uns im Team sein können, weil sie so Bock auf KI haben. Und die freuen sich, dass sie nie wieder ein Newsletter abonnieren müssen, weil sie bei uns alles bekommen.
Ich muss ja als Podcast-Host in meiner Rolle, muss ja eigentlich jetzt hier irgendwie kritisch fragen, reingehen und so. Aber als Berater, das zweite Herz in meiner Brust, ja, muss ich sagen, genauso wird es gemacht. Ja? Also wir haben ja in Deutschland irgendwie generell die Situation, wenn es um Transformationsprozesse gerade im Hinblick auf AI geht, dass so ein bisschen top-down das Ganze entschieden wird. Ne? Also Top-Management sagt, wir wollen AI-Company werden, erzählt auf der HV irgendwie, dass man so und so viel Budget für AI-Transformation klargemacht hat, dann kommt irgendein großer Dienstleister und entwickelt irgendwie ein eigenes internes ChatGPT, kauft eigene Server und was weiß ich, ja, setzt das den Leuten vor und die Leute, die am Ende den Mehrwert erwirtschaften, die haben eigentlich gar keine Ahnung, was sie damit machen sollen. Ja? Die haben dann, cool, so ChatGPT mit unserem Logo. So, genau, ne? Genau. Aber dann hast du da 2,5 Millionen Euro für ausgegeben.
Genau.
Und dann wundert man sich, dass kein Mehrwert geschaffen wird. Aber der Transformationsprozess, genau so, ne? Also den Betriebsrat mit einzuziehen, die Betriebsräte von Anfang an, die Leute halt auch mit dazu zu holen, das offen zu kommunizieren, diese Ängste auch zu nehmen. Ja, nicht im Grunde irgendwie die KPIs zu haben, wir wollen ein Drittel der Belegschaft entlassen oder so, sondern wir nähern uns dieser neuen Technologie und wollen da offen drüber sprechen. Wir wollen Safe Space einrichten, Silos aufbrechen, ja, wenn du sagst, alle sind vertreten. Ja, Leute, so Podcast zu Ende, so wird transformiert.
Freut mich, dass du das auch so siehst. Wir experimentieren halt viel damit rum und Kommunikation ist key. Ja. Mein Prompt-Engineer-Kollege und ich sind mehr auf Bühnen und auf Veranstaltungen, als wir vorm Laptop vielleicht sein sollten.
Was sind denn so Hürden gewesen? Vielleicht kommen wir da mal, es klingt ja alles ganz fantastisch jetzt und so, aber du wirst ja mit Sicherheit irgendwo auch mal erlebt haben, okay, das hat nicht funktioniert, oder? Ach Mist, das würde ich jetzt nicht nochmal so machen.
Also Hürden, die waren, die Hürden waren, glaube ich, das Kommunizieren im Unternehmen, zu wissen, wo wir anfangen. Das ist, glaube ich, die erste komplizierte Frage gewesen, wo ich noch nicht mal da war, aber mein Team hat das ganz gut gelöst, dass wir erstmal ein Konzept aufstellen, wo fangen wir an und welches ist das erste KI-Projekt Und man fängt ja schon an zu arbeiten, aber das Unternehmen weiß vielleicht noch gar nicht davon. Und es könnte nichts Schlimmeres sein, als wenn man anfängt, einen KI-Chatbot irgendwie im Unternehmen publik zu machen und die Leute wissen noch gar nicht, wie das Unternehmen dazu steht.
Ja.
Wir haben eine KI-Statement-Veranstaltung gemacht.
Ja.
Das kann ich zum Beispiel vielleicht auch anderen Unternehmen empfehlen, wo man wirklich auch von oben und auch aus der Führungsposition und auch abteilungsleitenden Position mal so sagt, wo stehen wir, was wollen wir damit, wieso machen wir KI und so wichtige Messages rüberkommen, zu sagen, wenn wir das nicht jetzt machen, sind wir vielleicht in 20 Jahren nicht mehr wettbewerbsfähig und unsere Jobs sind nicht mehr sicher. Nicht aus dem Grund, weil sie von KI ersetzt werden, sondern weil wir als Rossmann nicht mehr existieren, weil andere das machen und wir müssen da mitziehen. Und solche Botschaften sind wertvoll, damit die Leute auch ein bisschen verstehen, woher das Ganze kommt, aber auch, dass wir so einen Startschuss haben. Also das ganze Unternehmen weiß, okay, wir fangen jetzt auch mit KI an und hier sind Gesichter. Hier ist zum Beispiel Ivan, der ist Prompt-Engineer, hier sind noch andere Kollegen, Kolleginnen, die könnt ihr fragen, die werden euch schulen. Geht auf die zu, wenn euch irgendwas nicht passt, aber geht auch vor allem auf sie zu, wenn ihr denkt, KI kann euch helfen. Und das bricht man immer auf, indem man coole Use Cases hat und den Leuten zeigt, das ist zum Beispiel eine Sache, wo KI dir einen Tag lang Arbeit abnimmt. Und dann ist auch niemand mehr böse auf KI, wenn das auf einmal funktioniert. Das war vielleicht so eine große Hürde, in der wir jetzt gerade sind. Und ich glaube, da sind noch viele andere Unternehmen dran, ist DSGVO, EU AI Act. Ja. Ich meine, Europäische Union gibt sich viel Mühe, das zu regulieren, damit es vielleicht nicht so ist wie in Amerika. Klar, in Amerika ist alles schneller, aber gibt auch viele Fälle, wo ich sage, bin froh, dass wir nicht so arbeiten mit KI, wie es in Amerika gerade der Fall ist. Nichtsdestotrotz sind unsere Rechtsexperten und Expertinnen ein bisschen auf heißen Kohlen, weil wir noch nicht so richtig wissen, was passiert im nächsten Jahr. Wir bereiten uns so gut vor, dass nichts passieren kann. Und das ist eine Hürde, weil wir bis dahin immer so balancieren müssen mit, können wir das überhaupt so bauen? Weil es muss sicher sein. Wenn nicht, dann müssen wir andere Wege finden.
Ja, ja. Sehr spannend. Vor der Hürde steht ihr nicht allein, denke ich. Ja, also ja. Da gibt es viele Fragezeichen. Insgesamt muss man mal sagen, der AI Act ist eigentlich eine ganz gute Sache, oder?
Richtig gut. Ja. Also er fühlt sich an vielen Stellen nicht gut an, weil uns dann auch viele große Unternehmen sagen, die gewinnmaximierend denken, ja, das wird uns alle ausbremsen. Aber ich bin so froh, dass Dänemark sich Gedanken macht, dass wir unsere Gesichter schützen können, damit niemand mit denen Schund treiben kann, weil unser Copyright-Recht irgendwie veraltet ist. Ich bin super froh, wenn die DSGVO einfach Wert darauf legt, dass unsere Daten, die für Trainingszwecke genutzt werden, an dass wir auch gewöhnt werden, dass wir dafür einfach nichts mehr bekommen. Wir geben unsere Daten ab, ob wir wollen oder nicht, dass diese besonders geschützt werden. Ich bin froh, dass sowas gibt.
Ich bin, ja, ich muss sagen, ich kriege die Kritik eigentlich auch immer hauptsächlich so von so Vorstandsebenen,
genau.
Die sich eigentlich sehr wenig damit
aufstören.
Ja, genau. Die dann irgendwie sagen, ach nee, dann können wir es ja gleich lassen.
Genau.
Und dass das immer so ein bisschen als Ausrede auch genommen wird, warum man diesen Transformationsprozess nicht starten sollte. Aber alle Leute, die drin arbeiten, die vor allem auf so einer beratenden Ebene irgendwie in Sachen KI tätig sind, die sagen, es ist eigentlich eine relativ gute Sache. Die Regulierung ist im Grunde auch so offen gehalten, dass sie ja so eine gewisse Leitplanken bietet, in denen man sich bewegen kann. Ne? Aber sie verbietet ja grundsätzlich erstmal jetzt nichts, wo man sagen muss, okay, das hätten wir jetzt unbedingt gebraucht.
Oder so. Nee, also man kann sich drüber streiten, ob das perfekt umgesetzt wurde, aber wenn da ganz groß drin steht, verbotene KI ist, wenn es eine KI gibt, die ein Social Scoring System erstellt, ja. So wie es in China ist, dann sage ich No-Brainer für mich. Wenn es KI ist, die zum Beispiel in Luft- und Raumfahrttechnik eingesetzt wird, wo Menschenleben auf dem Spiel stehen, dann müssen wir da besonders gut drauf achten, auch ein No-Brainer für mich.
Ja.
Alles, was danach noch nicht definiert wurde, kann man noch drüber diskutieren, aber
wir werden nochmal mit einem Experten oder einer Expertin zum Thema AI Act sprechen, denn wir sind beide auch keine Juristen.
Nee, sind wir gar nicht. Wir sind nur davon überzeugt, dass es Juristen gibt, die sich damit auseinandersetzen.
Ja, wir haben Vertrauen in die Juristerei.
Genau.
Und seit heute auch nochmal mehr in das KI-Team bei Rossmann. Sau spannend, Ivan. Vielen Dank für die Insights. Ich glaube, wir haben eine ganz guten Einblick bekommen. Wir haben durchaus auch so eine kleine Anleitung vielleicht bekommen, wie man Transformationsprozesse richtig macht, ja, was es für Hürden gibt. Das heißt, immer erstmal Bescheid sagen, was man eigentlich vorhat als Unternehmen, die Leute mit einbeziehen, Ängste abbauen und dann klappt's auch mit der KI. Irgendwelche letzten Worte?
Letzte Worte. eine Sache, die ich extra freigegeben lassen habe, damit wir darüber heute sprechen.
Okay, bitte.
Weil ich glaube, dass es Hörer und Hörerinnen gefallen kann, als ein cooles Beispiel, was wir machen im Marketing mit KI, ist, dass wir unsere große Arbeit und Zeit, die wir investiert haben, um Personas zu definieren, ja, jedes Unternehmen hat ja Zielgruppen, die ganz genau definiert werden, unsere Kronjuwelen des Marketings sozusagen. Das ist viel Stuff, den man auch nicht lesen kann und sich auch nicht gut merken kann manchmal, weil es einfach sehr, sehr viel ist. Das haben wir mit KI zum Leben erweckt und haben all diesen einzelnen Personas quasi eine Seele gegeben und die in unserer Prompt-Bibliothek, in unserem Rossmann-GPT interagierbar gemacht. Das heißt, man kann einfach in eine Prompt-Bibliothek gehen und ich sage jetzt mal ein Beispiel, was nicht korrekt ist, aber Regina, 36, familienorientiert, wenn das eine unserer Personas ist, kann man die einfach ansprechen und sagen, hey Regina, kannst du dich mal vorstellen und mir sagen, was du letztes Wochenende eingekauft hast? Und man kann endlich mal rausfinden, wer eigentlich die Leute sind, die bei Rossmann einkaufen. Und das ist nicht nur fürs Marketing wichtig, das kann auch für die IT zum Beispiel wichtig sein.
Oder für Pitches.
Oder für Pitches, ja. Wer weiß, ob wir die in späteren Situationen dann mal digital klonen können und dann nehmen wir die mit rein in so einen Pitch-Prozess, wo dann irgendeine coole Agentur sagt, wow, Rossmann muss unbedingt ein Cabrio rausbringen und dann sagen alle unsere Personas, die da digital mitsitzen, davon haben wir gar nichts, brauchen wir nicht, wollen wir nicht und wir kriegen ein besseres Gefühl dafür.
Zeigt auf jeden Fall, dass dann auch KI im Hintergrund noch ein bisschen läuft, ne? Dass ihr, sag ich mal, nicht nur den Leuten vor Ort in den Verkaufsstellen mit KI die Arbeit erleichtert, sondern auch intern eure Marketingprozesse mit KI restrukturiert, optimiert und da auch innovative Lösungen findet. Ja, Ivan, vielen lieben Dank, dass du heute hier warst. Vielen lieben Dank, dass du coole Use Cases mitgebracht hast und hier einmal so ein bisschen einen Einblick gegeben hast in KI bei Rossmann.
Ja, sehr gerne. Danke fürs Einladen. Ich könnte mich stundenlang drüber unterhalten. Ich bin froh, dass jemand überhaupt Interesse hat, zu fragen, wieso es Prompt Engineers gibt, weil ich habe so viel zu tun. Frag mich, wieso da nicht jeder fragt.
Ja, wir haben es gefragt. Wir konnten es heute beantworten, konnten vor allem beantworten, dass es gar nicht so einfach ist, den Job zu definieren. Ja, dass er mit vielen Inhalten kommt und vermutlich dann auch von Unternehmen zu Unternehmen auch nochmal unterschiedlich ist. Ja, die Ausdifferenzierung findet statt. Wir sehen, glaube ich, dass das KI-Fachpersonal gefragt ist und dass sich da auch die Anforderungen laufend ändern. Am Ende vielleicht der Karriere-Tipp, den wir jetzt geben können, ist flexibel bleiben, was?
Ja, flexibel sein und wer weiß, vielleicht sehen wir uns nochmal und dann bin ich nicht mehr Prompt-Engineer, sondern Context-Engineer. Kann alles passieren.
Ich drücke dir die Daumen, dass mit einer veränderten Berufsbezeichnung natürlich auch noch alles andere einhergeht. Aber bis dahin, danke dir, Ivan. Ciao.
Danke.
Ja, das war Folge 2 von Kollegin KI mit Christoph Ivan zum Thema Transformation. Viel gelernt und wie in der letzten Folge auch schon, gibt es natürlich einen Chatbot zur Folge, den ihr bemühen könnt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Wenn ihr euch vielleicht nochmal erklären lassen wollt, was zum Beispiel so ein Rag ist oder so, dann könnt ihr diesen Chatbot kostenlos nutzen. Er ist in den Shownotes verlinkt. Und wie beim letzten Mal würde ich jetzt ganz gerne mal gucken, wie dieser Chatbot diese Folge eigentlich roasten würde. Alles klar, liebe KI, bitte roaste meinen Podcast.
Absolut. Wir nehmen nochmal Anlauf. Also, am Ende dieser Folge von Kollegin KI müssen wir eines festhalten. Max hat uns hier das KI-Wunderland serviert, indem er mit ein paar Prompts quasi über Nacht die ganze Firma transformiert. Während Ivan uns gezeigt hat, wie Rossmann tatsächlich eine Menge richtig macht, hat unser Host ein bisschen so getan, als gäbe es hier die einfache Blaupause. Einfach KI einschalten und zack, alles launched. Natürlich wissen wir alle, in der Realität ist das ein bisschen komplizierter, da spielt die Firmenkultur und der ganze Change-Prozess eine viel größere Rolle. Aber hey, Max hat uns zumindest super motiviert, das Thema mal locker anzugehen. Also wenn ihr dachtet, KI ist ein Spaziergang, ein bisschen ist es doch anspruchsvoller, als Max euch weiß machen will, aber lasst euch ruhig von seinem Enthusiasmus anstecken.
Ja, danke dafür. Ja, wahrscheinlich hat die KI recht. Hört einfach fleißig weiter den Podcast. Vielleicht wird es euch dann leichter fallen. Danke auch für diesen Roast. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie lange ich das noch durchziehen kann. Wie lange ich meine eigene KI meinen Podcast roasten lassen kann. Aber ja, okay, come on. Wir ziehen das jetzt durch. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich auf nächste Woche. Bis dahin. Ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.